Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, ein herzlich willkommen Ihnen und euch heute zu dieser Sendung im Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ein theologischer Podcast für unterwegs und ich freue mich heute ganz besonders, Annike Gerken hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Annike habe ich kennengelernt hier an der Universität Oldenburg vor plus minus einem Jahr, als ich hier in Oldenburg meine Professur angetreten habe. Und Annike war damals schon und überhaupt schon viele, viele Jahre, das wird sie euch gleich und Ihnen noch selbst berichten, hier an der Universität im Fachbereich am Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik tätig. Annike, schön, dass du bei uns bist. Ich verrate schon mal so viel unseren Hörerinnen heute, dass du gerade deine Masterarbeit im Fach Master Ökumene und Religionen abgegeben hast und sozusagen auf dem Sprung bist oder im Springen inbegriffen bist in die Schweiz. Sagt man da auszuwandern? Ich weiß nicht so ganz genau. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen was zu deiner Person erzählen. Ja, was du hier in Oldenburg gemacht hast und was du jetzt sozusagen in der Schweiz, was dich da erwartet.
Ja, ich bin 2018 zum Studium gekommen nach Oldenburg und habe damals angefangen mit der Motivation, auf jeden Fall ins Lehramt zu gehen. Also mit Englisch und Religion im Zwei-Fächer-Bachelor. War ich ganz davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall später in die Schule gehen werde und Religion unterrichten möchte. Und auch schon im dritten Semester eigentlich habe ich angefangen, in der systematischen Theologie zu arbeiten, als studentische Hilfskraft, weil ich gemerkt habe, dass mir das total viel Freude macht, nochmal tiefer einzusteigen, auch gerade in bestimmte Themen, die mich sehr fasziniert haben. Und eins davon war die Ökumene.
Und ganz kurz, du sagst in der systematischen Theologie, um was zu vertiefen. Warum gerade die systematische Theologie?
Ich finde die systematische Theologie so spannend, weil sie eigentlich alles verbindet, was es so in der Theologie zu lernen und zu studieren gibt. Ja. Also man braucht das Wissen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, Religionspädagogik, Kirchengeschichte und verbindet das, um die großen Fragen des Lebens zu beantworten.
Das klingt wichtig.
Oder zumindest die großen Fragen des Lebens zu stellen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mehr Fragen stelle als beantworte.
Ja.
Aber allein, also ich bin jemand, der stellt sehr viele Fragen. Mhm. Also und das kann man in der systematischen Theologie sehr gut.
Okay, also dann ist es so ein bisschen für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht noch nicht so ganz vertraut sind mit diesen Feldern der Theologie, ist die systematische Theologie so ein Reflexionsfach, wo man menschliche, existenzielle, die großen Fragen des Lebens, wie du sagst, reflektieren, analysieren kann.
Ja, genau.
Sowas in die Richtung. Und jetzt hast du das Stichwort Ökumene gerade schon erwähnt. Was ist denn die Ökumene und was hat das mit dir zu tun?
Ja, die Ökumene, so wie es zumindest in den christlichen Kontexten definiert wird, beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit und generell dem Zusammenleben von verschiedenen christlichen Konfessionen. Also sowas wie römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch. Das sind so die traditionellen, die einem oft zuerst einfallen. Aber die Ökumene ist eigentlich viel größer.
Du lachst schon so. Ja,
ja
zum
genau.
Beispiel?
Naja, die orthodoxen Kirchen sind da ganz stark mit dabei. Das ist ja auch die drittgrößte Konfession, die wir so in Deutschland haben. Mhm. Aber auch ganz viele verschiedene, wir nennen sie ja Freikirchen. Mhm. Also das könnte sein baptistisch oder die pfingsterischen Kirchen. Mhm. Und dann da zusammenzuschauen, wie sind wir eigentlich eine große christliche Kirche? Was glauben wir alle so? Was verbindet uns? Was trennt uns vielleicht auch? Und was können wir in diesen trennenden Aspekten vielleicht lernen?
Mhm. Du sagtest gerade bei der Frage, was ist eigentlich Ökumene? Oder als ich fragte, so Stichwort Ökumene, die christliche Ökumene, heißt das, dass die Ökumene sich im Grunde genommen, also dieses ins Gespräch kommen, sich exklusiv innerhalb der christlichen Konfessionen, Denominationen, die du gerade aufgezählt hast, die großen, aber auch die eher kleineren, unbekannteren, freikirchlichen Gruppierungen bewegt? Oder kann man auch darüber hinaus denken? Ökumene.
Das kommt ganz darauf an, wie man fragt. Ich
glaube,
wenn man in normalen, also in normalen, in Anführungsstrichen, christlichen Gremien unterwegs wäre oder ja generell in eine Kirche gehen würde und sagen würde Ökumene, dann würden die meisten Leute denken an etwas Christliches, also innerchristliches. Und ich habe auch mal so geschaut im Vorhinein von diesem Podcast, was so die Kirchen so, wie die das definieren auf ihren Websites.
Ja.
Und das spricht schon eher vom innerchristlichen Dialog oder Trialog oder
Polylog.
Ja, genau.
Polylog, genau.
Ja. Aber ja, gerade ist es schon so, dass gefragt wird, können wir da nicht auch ein bisschen mehr mit anderen Religionen auch reden und in Austausch treten?
Aber also eher, Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz reingreife, eher interreligiös.
Ne? Genau.
Zwischen, ne? Nicht nur innerhalb der christlichen Religion, Konfession, sondern eben auch anderer Glaubensgemeinschaften oder religiöser Gemeinschaften.
Mhm. Ja, genau. Wobei das dann meistens eher einfach als interreligiöser und nicht ökumenischer Dialog betitelt wird. Und auch interkulturelle Dimensionen kommen natürlich mit rein, auch wenn man schon, ich war jetzt viel im Lutherischen Weltbund unterwegs und die Lutherische Kirche ist ja auf der ganzen Welt verteilt. Mhm. Und da geht's nicht mehr nur um Fragen der Inhalte, sondern auch der Kulturen, die mit einwirken, auf das, wie wir unseren Glauben leben. Und generell heutzutage als Kirche muss man sich ja sowieso auch fragen, was sind alles für Einflüsse da, wie leben wir in dieser Gesellschaft? Das heißt, es kommt schon auch noch mehr mit rein als nur das Innerchristliche.
Das finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Gerade diese Fragestellung, wie, wo, auf welche Weise, in welchen Räumen stiftet sich eigentlich Ökumene, ökumenische Arbeit, ökumenisches Denken, Sprechen, Handeln? Und jetzt hast du so dieses kulturelle oder auch kontextuelle, politische, spielt ja alles irgendwo mit rein. Weil, wie du sagst, die Lutherische Kirche hier ist vielleicht in ihrer Ausgestaltung in einem anderen Kontext deutlich anders, zumindest von außen betrachtet. Wie würdest du denn sagen, diese Herausforderung, ökumenischen Herausforderungen, wie stiftet sich denn Ökumene dann heute? Wenn man diese Unterschiedlichkeit, diese Differenzen in Kontexten wahrzunehmen hat, ich meine, man kann ja nicht die Augen zumachen, ne, vor diesen unterschiedlichen Kontexten.
Ich finde, am allermeisten stiftet sich Ökumene im Alltag in der Begegnung und vielleicht in der Irritation. Also
in der Irritation, sagst du?
Ja. Okay. Indem man wohin geht, was vielleicht nicht das gewohnte Umfeld ist und da merkt, die leben das irgendwie anders als ich. Und die haben andere Prozeduren, die nutzen andere Worte. Was kann ich davon mitnehmen? Spricht das auch zu mir? Und ich denke, das ist am meisten, also auch am wichtigsten, finde ich, in der ökumenischen Begegnung einfach mal hinzugehen, einfach mal hinzuhören und vielleicht auch auszuprobieren und dann zu schauen, was es mit einem macht. Also ich würde sagen, wirklich ökumenisch stiftet sich in der Erfahrung vor Ort mit Menschen, die vielleicht anders ihren Glauben leben, als ich das gewohnt bin.
Okay, also dieses, ich begebe mich in einen Raum, in eine Situation, in der andere Christinnen und Christen, wenn wir jetzt also von der christlichen im engeren Sinne Ökumene sprechen, und ich schaue oder ich nehme erstmal wahr und ich begegne denen und nehme wahr, die machen es halt vielleicht möglicherweise anders. Andere Art von Gebetspraxis, eine andere Art der theologischen Sprache möglicherweise, so in die Richtung?
Ja, genau. Und dann hat man ja oft einen, ja, vielleicht hat man eine negative Irritation, vielleicht hat man auch einfach nur ein Staunen und fragt sich, wo kommt das her? Ich meine, das Staunen ist ja auch der Ausgangspunkt der, finde ich, empirischen Forschung. Also zu sagen, ich staune über irgendwas, ich bemerke irgendwas und sage sogar so, hey, wo kommt das denn jetzt her und warum passiert das so, wie es ist? Und dann da reinzugehen und dann näher nachzufragen, nachzuforschen, sowohl in sich selber als auch in dem Kontext. Warum macht das etwas mit mir? Warum macht das etwas mit der Gemeinschaft und mit dem Glauben? Und dann da nachzuhören.
Das ist ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch, liebe Hörerinnen, geht, aber einfach mal diesen Begriff der Ökumene mit diesem Begriff des Staunens zu verbinden. Ich staune vor dem, was ich nicht kenne. Ich staune vor dem, was in der Begegnung passieren kann mit dem anderen, dem Unvertrauten, dem, was ich vielleicht noch nicht in meinem Leben irgendwie gesehen habe, geschweige denn gehört habe, in einem Gespräch, in einer Berührung. Staunen. Staunen als Zugang, um mit anderen in irgendeiner Weise ins Gespräch zu kommen und zu lernen. Finde ich super, Annike. Gefällt mir dieses Bild. Ich weiß von dir, dass du ein Projekt gemacht hast in der Empirie, also empirische Forschung. Und das ist eigentlich, nochmal als Information für alle, die uns zuhören, in der klassischen systematischen Theologie nicht unbedingt. Du schüttelst, also Annike schüttelt schon hier den Kopf, nicht unbedingt ein zentraler Zugang, sagen wir mal, sondern eher so im Kommen vielleicht, ne? So die ersten Schritte werden getan. Ich fände es super, wenn du mal ein bisschen berichtest, was du da genau untersucht hast.
Ja, es passt zu den unerhörten Orten eigentlich.
Ah, spannend.
Also ich habe geforscht im Rahmen zum Beispiel meiner Masterarbeit, und zwar zum Thema der Gastfreundschaft bei Abendmahl und Eucharistie. Also die Frage, inwiefern, also eigentlich momentan ist es so, dass jetzt zum Beispiel ich als evangelisch-lutherische Person nicht an einer römisch-katholischen Eucharistiefeier teilnehmen dürfte. Das hat verschiedene Gründe, aber das ist, wenn Sie darüber staunen, dann lesen Sie es gerne nach.
Okay, hier ein kleiner Hausaufgabenteil, ja?
Genau, und die Frage, inwiefern jetzt schon es möglich sein sollte, als Gast teilzunehmen. Also auch wenn ich nicht Teil dieser Konfession bin, dieser Kirche bin, trotzdem teilzunehmen, trotzdem Brot, Wein.
Geladen zu sein.
Und zu empfangen, genau. Mhm, und diese Arbeit war übertitelt mit dem englischen Sprichwort a seat at the table. Also einen Platz am Tisch zu haben. Und zwar einerseits der Platz am Abendmahl, am Eucharistietisch, aber auch der Tisch, ja, der Tisch der Universitätshörsäle, wo der Lehrstuhl steht in den Kirchen. Also, wer wird gehört in bestimmten Diskussionen? Was wird gehört? Wo hören wir hin? Welche Stimmen werden ernst genommen? Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt und habe eine Umfrage durchgeführt in verschiedenen Konfessionen, in verschiedenen Kirchen und habe die mal gefragt, inwiefern ist das denn für euch wichtig und
also
auch vielleicht
Gemeinde,
schon möglich?
Die Menschen. Ne?
Genau, die
an
Menschen vor Ort, an der Basis, genau, so habe ich es genannt.
Super.
Also eine basisorientierte Ökumene zu sagen, was wird denn jetzt eigentlich gelebt und was sagen die tatsächlichen Menschen, die diesen Glauben leben, die das
super
leben, was wir an der Universität studieren, was sagen die denn jetzt zu diesen Fragen und was können wir daraus lernen?
Und finde ich super spannend. Und bist du ins Staunen gekommen?
Ja,
bei
total.
Bei dem Material, das klingt jetzt wieder ein bisschen abstrakt und wissenschaftlich, aber sozusagen bei den Antworten und dann hinterher bei der Auswertung all deines Materials?
Ja,
oder auch
wieder.
Schon, ja. Kannst du ein Beispiel uns gleich geben, unseren Hörer und Hörerinnen?
Ich glaube, das, was mich am meisten erstaunt und begeistert oder herausgefordert hat,
ja,
ist, wie viel die Ökumene zwischendrin passiert. Also, dass es gar nicht so die klaren Kategorien sind. Ich meine, das hat man vorher schon vermutet. Aber würde man jetzt so die Literatur lesen, wird ganz oft darüber von geredet, ja, für interkonfessionelle Ehen ist das besonders wichtig. Und da hört es dann meistens auch schon auf.
Ja, okay.
Aber die Gründe, die mir genannt wurden, weshalb Leute sagen, das ist für mich wichtig, die sind so vielfältiger. Also sei es, dass jemand beschreibt, eine Operation gehabt zu haben und dann die nächstgelegene Kirche einfach aufsuchen zu wollen. Und dann war es egal, welche Konfession diese Kirche hatte.
Da spielte die gar keine Rolle.
Genau, man wollte einfach diese Stärkung haben. Und so welche Fälle, die da beschrieben werden, oder eine Person, die berichtet hat, dass sie jetzt schon älter ist und nicht mehr immer dahin fahren kann, wo ihre eigene Konfession ist und dann vielleicht einfach bei der Kirche zu Besuch sein will, die hier im Ort ist. Und so welche Fälle zu hören, hat mich immer wieder, ehrlich gesagt, nicht unbedingt staunen lassen über die Antworten, sondern über meine enge Weltsicht sozusagen. Wie ich, also man, je mehr man in die Gemeinden geht und auch sieht, wie der Glauben gelebt wird, merkt man, dass nicht so absolut ist, wie es vielleicht im akademischen Diskurs ist. Also es ist wichtig, dass man auch mal in großen, absoluten Kategorien redet. Aber sich herausfordern zu lassen von dem, was die Realitäten vor Ort sind, das ist irgendwie wichtig.
Sehr spannend. Das heißt, also wenn ich dich richtig verstehe, dass im Grunde genommen so ein bisschen in der, ich sag jetzt mal, in der akademischen Theologie oder im wissenschaftlichen Kontext Kategorien, Konzepte im Bereich, im Themenfeld der Ökumene halt vorliegen, die aber dann, und das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so völlig verwunderlich und unerwartet, aber in der Praxis gar nicht die Praxis abbilden, weil die Vielfalt und die Differenziertheit, die Alteritäten und Komplexitäten in der Praxis was ganz anderes sozusagen, also oder gar nicht anders gesagt, gar nicht unter einem Konzept zu subsumieren sind, genau. Zusammenzufassen sind. Wie würdest du denn sagen, also Stichwort gelebte Ökumene, das höre ich, ne? Also was du beschreibst, die Menschen, wie leben die eigentlich ihren Glauben und wie leben sie ihn konfessionell, interkonfessionell, ökumenisch, ohne da jetzt irgendwie abstrakt sich zu überlegen, kann ich jetzt in diese Gemeinde gehen, obwohl ich doch eigentlich römisch-katholisch bin oder wie auch immer. Denkst du denn so jetzt aus deiner Perspektive, da du ja jemand bist, der sich wissenschaftlich stark auch beschäftigt, du hast vorhin gesagt, systematische Theologie, das Fragen nach und jetzt diese empirische Arbeit, siehst du da irgendwie, wie diese Stichwort Zwischenräume, wie das irgendwie oder wie sich diese beiden, ich nenne das jetzt mal Pole, mehr annähern können oder ist das auch zielführend und wenn ja, wie?
Das ist total zielführend, auf jeden Fall. Also, wie nähern sie sich an, indem man einen Stuhl dazu stellt, indem man sich an den Tisch setzt, man redet, genau, indem man einen Platz freiräumt für beide Seiten. Also, ich sage jetzt ja auch nicht nur, dass es wichtig ist, nur von der Gemeindeökumene oder von der gelebten Ökumene auszugehen, sondern es ist schon auch wichtig, was in den Gremien passiert und was da diskutiert wird. Mhm. Dass wir uns wirklich auch nochmal vielleicht auch sehr komplex inhaltlich über verschiedene Themen austauschen.
Also global auch denken und sprechen, ne? So.
Genau. Mhm. Aber ich merke von beiden Seiten, dass da Interesse ist, Perspektiven zu bekommen. Zum Beispiel in der Gemeinde haben jetzt ganz viele Leute gesagt, dieser Fragebogen, das war total cool. Ich mache mir darüber normalerweise überhaupt keine Gedanken. Und jetzt haben wir darüber uns voll unterhalten mal. Was heißt eigentlich Abendmahl für uns? Weil oft ist ja der gelebte Alltag einfach gelebt.
Nicht gedacht und nicht reflektiert unbedingt.
Genau. Und da die Herausforderung zu bekommen oder da vielleicht auch mal den Input zu bekommen oder mal drüber nachzudenken, warum mache ich eigentlich, was ich mache und was sagt vielleicht auch die Forschung, die Wissenschaft dazu? Diese eine Seite, aber auch die andere Seite, wenn man so oft wirklich von Sitzung zu Sitzung fährt und dann in seinen Büchern liest, dann mal zu sagen, ach ja, wie leben die Menschen das eigentlich?
Jetzt hast du so dieses Bild aufgemacht, ja, die Gelebte, also die Menschen, die halt erzählen, wie erleben sie das eigentlich, Abendmahl oder Erbauung in welchen und die Gremienarbeit. Wenn ich das aber jetzt noch diesen Raum der Universität dahin zunehme, was würdest du denn jetzt sagen im Kontext der Universität, des Hörsaals, des Seminarraums, im Kontakt mit den Studierenden, wie wäre es denn da für dich, weiß nicht, zielführend, sinnvoll, sinnbehaftet, bedeutsam, die Ökumene als Themenfeld zu verständigen. Ich sage jetzt mit Absicht nicht zu vermitteln, sondern zu verständigen, dafür zu sensibilisieren.
Also einerseits natürlich die Grundlagen zu lernen, also zur ökumenischen Bewegung, wann ist das entstanden, warum, das ist schon auch wichtig zu wissen,
ja,
von den historischen Kontexten. Ja. Aber dann, für mich waren die spannendsten Erfahrungen auch an der Universität, wenn man ins Gespräch gekommen ist. Zum Beispiel, es gab mal ein Seminar, wo man in die Gemeinden gefahren ist, die vielleicht in Oldenburg waren und dann mit den Menschen vor Ort geredet hat, vielleicht mal einen Gottesdienst mitgefeiert hat. Und das sind die Erinnerungen, die bleiben. Und wir hatten, das kann ich jetzt ja auch sagen, wir hatten ja mal ein Forschungsseminar, auch jetzt ganz frisch, wo wir gemerkt haben, dass Studierende uns rückgemeldet haben, wenn man die gelernten, die gelesenen Inhalte dann mal vor Ort sieht, das verändert so viel und das bleibt dann noch mal mehr im Gedächtnis und ist, ja, man kann es anwenden, man kann es hinterfragen und ich denke, dann werden wichtige Bausteine gelegt für zukünftige Religionslehrkräfte, die dann vielleicht offener, sensibler umgehen können mit der Vielfalt, die bei ihnen im Klassenzimmer sind zum Beispiel.
Du sprichst ja auf dieses letzte Blog-Seminar, ne, an, wo du uns als Tutorin begleitet hast. Also ich glaube, da habe ich auch so bei den Studierenden, für unsere Hörer und Hörerinnen, wir hatten eine Blog-Veranstaltung zum Thema Theologie und Kirche, eben im Kontext von Kolonialismus und Rassismus. Und eigentlich dieser Gang, diese Projekte, die beiden Kleingruppen oder Kleingruppen geleistet haben, war wirklich, wie du sagst, Annike, die Anwendung ja am Ende, ne? Also wie du dieses gelesene, theoretische eigentlich im konkret empirischen Feld ein Stück weit, also nicht aufzuoktroyieren, aber aus einer bestimmten Perspektive Beobachtung anzustellen, wahrzunehmen und in so einem Wechselspiel das eigene zu schärfen, vielleicht den eigenen Blick, die eigene Wahrnehmung. Würdest du mir zustimmen? Wenn ja, wie? Vielleicht auch nicht. Kannst du mir auch gerne widersprechen. Wird das dann greifbarer? Werden die ökumenischen Inhalte, Konzepte, theoretischen Herangehensweise greifbarer, wenn ich mich in diesen Zwischenraum bewege? Also ich meine, dieses Problem Theorie-Praxis, ne, ist jetzt ein altes Problem. Aber dieses Dazwischengehen und ist in so einem Wechselspiel erleben, erfahren, geht das so in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall werden sie greifbarer, aber sie müssen dann auch noch verarbeitet werden. Also es reicht nicht, einfach nur einmal hinzugehen und dann zu sagen, oh, jetzt habe ich es ja gesehen. Sondern
alles klar.
Dann wirklich sich zu fragen, was mache ich jetzt da draus? Und dann nochmal Gespräche zu haben mit den Leuten da, aber auch mit den Menschen, mit denen ich vielleicht hingegangen bin und auch am meisten mit mir selber. Also ich muss sagen, in meiner Forschung, ich habe ganz, ganz viel Selbstreflexion gemacht. Ich meine, für die empirische Forschung ist sowieso, also gerade für qualitative, also sozusagen inhaltlich offenere Forschung wichtig, dass man seine eigene Subjektivität bedenkt als Forscher, als Forscherin. Aber das habe ich auch immer wieder gemacht. Wo spielen jetzt meine Gedanken hier mit rein? Also es wird greifbarer, aber man muss dann auch es wirklich greifen, dann von allen Seiten anschauen und dann überlegen, was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich das nutzen?
Dann lass uns doch mal zum Ende hin für unsere Hörer und Hörerinnen jetzt mal versuchen, mit diesen ganzen Impulsen und der Möglichkeit, die du uns gegeben hast, durch deine Forschungsarbeit, durch deinen Einblick, wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich Ökumene? Und diese christliche Dimension vielleicht ein Stück weit aufbrechen. Wie könnten wir gemeinsam jetzt nochmal vielleicht das Komplexe, was wir jetzt hier angesprochen haben, in den Blick nehmen? Was würdest du sagen?
Ich finde eigentlich gut, wo wir am Anfang waren.
Ja.
Ökumene ist das Staunen.
Ja.
Also das Staunen darüber, wie vielfältig, wie groß die Realität der Kirche ist und wie viel man davon lernen und mitnehmen kann und was, wie einen das verändern kann. Das Staunen und das dann zuzulassen und dann sich zu fragen, was mache ich jetzt damit?
Ja, und wenn du mir erlaubst, ich würde auch hinzufügen, vielleicht nicht nur der Kirche, der Kirchen, aber nur im Grunde genommen dessen, was ja auch, und das füge ich noch hinzu, was ja auch dieser Begriff, finde ich eigentlich, Ökumene, Oikos aus dem Griechischen, Haus, Welt, der ganze Haushalt, also es hat eine Dimension, die eigentlich ja die Welt umfasst, da diese Vielfalt, die du angesprochen hast, die sowohl im Christlichen, aber eben auch unter Berücksichtigung kultureller, religiöser Vielfältigkeit wahrzunehmen. Anneke, ich wünsche dir vielleicht noch so für unsere Hörerinnen und Hörer zum Abschied, du gehst jetzt in die Schweiz, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute und dass du deinen Weg gerade in deinem wirklich leidenschaftlichen Interesse, so nehme ich das bei dir wahr, für die Ökumene weiter ausbauen kannst, verfolgen kannst und deine Momente des Staunens haben wirst. Ganz herzlichen Dank und vielleicht noch zum Abschluss, was ist das Thema deines Promotionsprojektes?
Ich werde weiterhin auch empirisch arbeiten.
Ja, super, habe ich mir gedacht.
Weil ich nicht aufhöre zu staunen und zu schauen. Und das, was mich momentan beschäftigt, was ja auch viele Kirchen beschäftigt, ist das Thema der,
mach's einfach.
Ökonomische Ökumene heißt es. Und das ist kein Versprecher. Das geht um die sich vermindernden Ressourcen, die Kirchen haben und wie daraus vielleicht mehr Kooperationsformen wachsen können und wie man das geistlich verantwortet in die Zukunft bringen kann.
Ein absolut relevantes Thema für unsere Kirchen in der Gegenwart. Ganz herzlichen Dank, Anneke, und alles Gute.
Dankeschön.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Anneke? Theologie, die theologischen Fragen, die großen Fragen des Lebens verorten sich irgendwie, so denkt man, in der systematischen Theologie. Aber im Gespräch wurde ja deutlich, dass gerade die Lebenswirklichkeiten, die Empirie, da, wo in der Ökumene miteinander, inmitten konfessioneller Unterschiede, unterschiedlicher kirchlicher Prägung miteinander ins Gespräch gekommen wird, da, wo miteinander Menschen im Austausch stehen, dass genau da Räume entstehen, zu staunen über das andere, das mir vielleicht Fremde, das mich herausfordert und nochmal ganz anders Theologie in den Zwischenräumen wahrnehmen lässt. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wortkonzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.